Hallo ihr Lieben, ihr könnt uns jetzt auch bei WhatsApp erreichen unter der Rufnummer 0160 410 7609. 0160 410 7609.
Linsenstraße.
Es ist Donnerstag, der 29. Januar 2026. Hier ist eure Linsenstraße mit Klaus Winzong.
Und Rebecca Simonheit-Barum. Schön, dass ihr wieder dabei seid, denn heute verreisen wir. Nicht wir, aber in der Folge geht es viel ums Verreisen. Denn die Folge heißt Reisen, über die wir heute sprechen. Und das ist die Folge 602. Bei ARD Plus findet ihr es in der 12. Staffel und da ist es die Episode 30. Ja, Rebecca, du hast mir geschrieben, dass du diese Folge ganz toll gefunden hast. Das hat bei mir etwas zwiespältige Gefühle ausgelöst, denn nach der hochemotionalen Folge vom letzten Mal war ich hier ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwas hat mir hier gefehlt. Wie ging's dir?
Also, ich fand diese Folge jetzt, über die wir heute sprechen, absolut grandios, denn sie war mir so fremd. Ich hatte die wirklich noch nie gesehen und hat mir so einiges erklärt an Plot-Twists, über die wir schon gesprochen haben, die mir oft unklar waren. Und hat ein wahnsinniges Ende, weil ich es eben so nicht erwartet habe. Ich finde diese ganze Geschichte rund um die Reiserei einfach spitze, weil ich sowas gerne sehe. Und natürlich konnte ich mich erinnern an meinen Handlungsstrang, an dem, was Iffi da macht in der Folge. Und die Emotionalität von Andi geht mir so nah. Und wie gesagt, auf das andere möchte ich noch gar nicht so eingehen. Ich finde die Folge toll und ich bin ganz, ganz glücklich, dass wir über Reisen sprechen. Wir sind im Jahr 1997. Das hatten wir letzte Woche schon mal angekündigt, dass auch für mich privat ein ganz besonderes Jahr war. Da habe ich ganz viel, auch so Hintergrundstories rund um Rebecca privat und die Lindenstraße auf Lager heute.
Ja, Tanja packt in der Villa Dressler ganz leise, früh morgens anscheinend, die Koffer. Sie schaut auch nochmal ins Schlafzimmer. Schläft Ludwig noch? Ja, er schläft. Und dann denkt man, ja Gott, die reisen jetzt halt, ne? Habe ich auch gedacht, boah, fahren im Urlaub oder sonst was. Aber warum macht sie das so heimlich? Warum ist es auch so ein bisschen überstürzt, so wirkt das Ganze? Also gut, dann kommt ja Gott sei Dank dann Iffi ins Bild. Und die will auch reisen, die will auch unterwegs sein, die sucht sich einen Rucksack. So, ne? Anscheinend muss jetzt ein Rucksack her.
Ja, weil Iffi hat ja das Abi nicht geschafft. Das ist ja das Ding. Iffi hat das Abi nicht geschafft.
Die hat es doch geschmissen.
Und bekommt trotzdem
die hat's
eine
doch geschmissen.
Art.
Also ich habe es nur in der Inhaltsangabe gesehen. Die muss dich da irgendwie wahnsinnig aufgeführt haben. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ich weiß, dass die arme Iffi wirklich sehr, sehr viel Stress hat und dass Iffi erst reifen muss, um nochmal die Kraft zu haben, eben das Abi nachzumachen und dann eine erfolgreiche Biologin zu werden. Das hat halt ein bisschen gedauert. Damals war Iffi nicht so weit, die brauchte jetzt nochmal Freiheit nach der ganzen frühen Kinderkrieggeschichte, der ganzen chaotischen Partnerschaft mit Momo, der heißen tragischen Romanze mit Kurt, muss sie jetzt eben auch mal etwas Schönes erleben. Und Andi hat ihr gesponsert einen dreiwöchigen London-Aufenthalt. Und man muss sagen, also London war 1997 schon nicht mehr günstig. Heutzutage wäre das absolut unmöglich, 3 Wochen in London zu verbringen, nicht mal in einer Keller-Airbnb-Wohnung. Kannst du da 3 Wochen als Normalverdiener verbringen. Aber damals gab es wohl irgendwo eine Herberge, wo Iffi
wahrscheinlich irgendwo ganz
konnte.
Weit und am Rande von London. Das ist schon fast nicht mehr London.
Ja, Das glaube ich nicht. Mal die war irgendwo in einem kleinen Bed and Breakfast oder in der Jugendherberge. Und damals hat eben London auch so eine riesige Rolle für mich gespielt und natürlich auch für Hans Geißendörfer, der sein Zuhause dort hat, seine Ehefrau, seine Kinder. Und ich war 97, 96 auch ganz, ganz viel in London, was damit zu tun hatte, nicht nur, dass meine Mutter Engländerin ist und ich ja sowieso auch in England immer mit aufgewachsen bin, parallel zu unserem Leben in Deutschland, sondern seit 95 oder ich glaube 94 gab es die Direktverbindung mit dem Zug von Köln über Brüssel nach London. Und da ich ja nicht sehr gern fliege, hat das für mich nochmal ganz neue Möglichkeiten eben ergeben, unkompliziert und schneller mal nach London zu reisen. Das heißt, ich war in den Jahren wirklich viel in London, wollte ja auch auf die Schauspielschule nach London gehen. Mein Freund damals, Micha, hat ja für Hans Geißendörfer gearbeitet, hatte auch sehr oft so Heimtermine bei Herrn Geißendörfer in seinem Haus in London. Und dann bin ich da manchmal einfach mitgefahren. Und während Micha bei Herrn Geißendörfer beispielsweise die Lindenstraße DVD mitentwickelt hat, bin ich da in London in der Stadt rumgelaufen. Also deswegen war mir dieses Thema sehr nah, dass Iffy dann 97 nach ihrem ganzen Abi-Drama nach London fahren darf. Und wenn ihr die Folge danach guckt, beziehungsweise 3 Wochen später müsst ihr gucken, Iffy ist echt lange weg, da kommt Iffy wieder und hat die Haare ab. Und das war ja so mein persönlicher Abschnitt dieser Haare im Frühjahr 97, weil Micha und ich uns getrennt haben und ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt habe. Und der hatte also nur sehr kurz eine langhaarige Becky und dann sehr schnell diese Becky mit dieser verrückten Frisur, die Iffy erlaubt wurde, weil sie eben in den Handlungsstrang gepasst hat, weil sie aus London wiederkommt. Also das schon mal so zum Hintergrund. Aber in dieser Szene kommt ja Iffy in die Wohnung und er sucht eben ihren Rucksack und ist total aufgedreht und weckt Andy und sagt, er soll gucken bitte auf den Dachboden, wo dieser Rucksack ist. Sie möchte los und ich finde es total schön, wie glücklich und eben lustig Iffy ist. Und auch Andy lässt sich davon ein bisschen anstecken und steht dann auch auf, füttert die Fische, denn er hat ja noch diesen Konflikt, Gabi ist weg, Gabi lebt mit Phil Segers zusammen und Andy sieht Max nicht so regelmäßig, wie er das gerne hätte, irgendwie wohl gar nicht, da ist im Moment gar kein Kontakt mit Gabi und das geht ihm schon sehr nah.
Also Andy füttert die Fische, da dachte ich auch, oh, zum ersten Mal Haustiere.
Ne? Ja, bei Zenkers, ja.
Und dann sieht man dieses Aquarium. Ich habe da nicht einen einzigen Fisch drin erkannt. Man sieht irgendwie nur
Guppies, das sind so ähnliche.
Diese Guppies, diese kleinen?
Nee, das sind so flache. Das ist so ein ganz besonderer Fisch. Auch der Cyril heißt der, glaube ich, der Fisch von Gabi. Die sehen so ähnlich aus wie Dori. Also es sind nicht Dori-Fische, aber so flache. Nee, wie dieser andere Fisch mit dem Findet Nemo, diesen Film, den kennt ihr sicher alle. Da hat doch Dori mal so ein Gespräch. Oder Nemo hat ein Gespräch im Aquarium mit so einem Fisch, der ist so gestreift und flach und solche Sachen.
Aber weißt du was?
So ähnlich wie dein Hintergrund heute in deinem Wohnzimmer. Was, so ein Zebrafisch.
Was ich nur so interessant finde, ist, oder so komisch finde, er schaut dann in dieses Aquarium, spricht ein bisschen mit den Fischen und sagt dann plötzlich zu einem Fisch, schau mir in die Augen, Kleines.
Ja, ist aber
das von Joe Bonning eine Idee gewesen ist oder von Klaus-Peter Witt, der hier die Regie gemacht hat? Ich weiß es nicht.
Ach, Klaus-Peter Witt, das erklärt auch viel für diese Regie in dieser Folge. Aber ich muss sagen, ich fand das sehr glaubwürdig, weil Andy ist so halb verschlafen noch, er guckt in dieses Aquarium und er macht doch dann dieses Gesicht auch noch nach vom Fisch. Schau mir die Augen gleich. Also irgendwie war das für mich sehr stimmig, was er da gemacht hat.
Stimmig ist wahrscheinlich auch die Schlagzeile, die wir jetzt gleich sehen im Hause Dressler. Da hat nämlich Dr. Dressler, Ludwig, hat eine Zeitung aufgeschlagen und da steht drin, Cole go home. Also man hat da anscheinend in diesem Jahr mal genug von Birne. Aber Dressler sagt daraufhin, das sollte uns nicht interessieren. Und dann kommt ja die sehr wichtige Frage an Tanja, ob wir heute Darjeeling oder ich weiß nicht, welche Teemarke wir trinken. Also es geht alles sehr gediegen und sehr fein zu. Er ist gut gelaunt, durchaus. Und sein Mädchen sitzt ja dabei und gibt ihm dann auch den entsprechenden Tee. Entweder Darjeeling oder Assam. Was trinken wir denn heute, ne?
Ja, welchen Schwarztee darf es denn sein? Aber jetzt beginnt einer der spannendsten Plots, die ich je gesehen habe in der Lindenstraße. Wirklich, also das hat mich so begeistert in dieser Folge, weil ich auch völlig unbedarft an diese Folge eben rangegangen bin. Ich habe mir die angeguckt, ohne zu wissen, worum es geht, was vorher war. Und umso mehr hat das gewumst bei mir. Also ich fand das klasse. Die Tanja sitzt da. Und klar, einem wird schnell klar, es muss ja irgendwas wegen Sonja sein. Sie sagt eben zu Ludwig, wenn sie ihm heute ihn um etwas bitten würde, ob er dann ihr folgen würde, ohne Fragen zu stellen, ob das irgendwie möglich wäre, dass er ihr jetzt vertraut und einfach mitzieht, auch wenn sie ihm vielleicht nie erzählen kann, warum sie dieses oder jenes tut, warum sie seine Hilfe braucht, warum er mitziehen soll. Es geht um einen, sie sagt also praktisch sowas wie einen Blankovertrag. Ja? Er soll einfach unterschreiben und mitmachen. Und ich finde in dieser Folge auch, also Ludwig Haas wieder so sensationell, er bleibt da immer so ganz ruhig und trotzdem also humorig, er ist an sich gut gelaunt, bleibt aber doch irgendwie so in seiner Haltung, ne, dass er da manchmal auch so ein bisschen was Blödes sagt zu ihr. Aber es ist also die Spannung, der Spannungsbogen, der sich aufbaut, ich finde, das funktioniert einfach. Man weiß gar nicht, was los ist. Man weiß nur, sie plant irgendwas. Es hat auf jeden Fall mit Sonja zu tun. Erst dachte ich, es geht nur ums Geld. Aber dass es eben nicht nur um Geld geht, das erfahren wir dann.
Ja, und ich finde, sie sagt ja, und da wird er so ein bisschen, nach dem Motto, das ist jetzt ein bisschen zu viel, als sie sagt, ob er dann jetzt die Praxis heute schließt. Und da sagt er, nee, also das, ich könnte etwas früher zumachen, aber schließen jetzt auf gar keinen Fall, doch bitte.
Ja, nein, er soll zumachen, er soll ihr zur Verfügung stehen. Und da ist man eben als Zuschauer schon gespannt und wundert sich, okay, was kommt als nächstes? Aber jetzt sind wir erstmal woanders.
Jetzt sind wir erstmal wieder bei dir und dem Rucksack, ne?
Auch eine sehr schöne Szene in der noch also ehemals besetzten Wohnung ist das von Iffi und Momo, wo eben fleißig gepackt wird. Andi sitzt in der Küche und die Walle kommt und Nadine Spruß hat damals so einen ganz flotten Kurzhaarschnitt. Sie lebt schon mit Bauer Ecker zusammen auf dem Land und das ist immer so ein Thema, wo sie sich gerne foppen, die zwei Schwestern. Das perfekte Leben jetzt von Valerie Ecker und ihrem Bauern, wie ich immer so sage, ja. Du und dein perfekter Bauer. Aber die Szene nimmt dann noch so eine sympathische Wendung und das gefällt mir, dass sie dann nicht ganz so biestig zueinander sind, sondern sie sich darauf einigen, dass Iffi noch ein bisschen mit Nico schmusen kann und Walle ihr beim Packen des Rucksacks hilft, denn Iffi hat noch schmutzige Stiefel, die der Papa ihr noch putzen soll. Mein Vater hat mir früher auch immer die Stiefel geputzt, muss ich sagen. Mein Vater war das war so sein Hobby, gute Schuhe haben und diese pflegen. Und ich habe von ihm geerbt seinen Schuhputzkasten mit allen möglichen Dingen, der mir sehr am Herzen liegt. Und daran musste ich heute denken, dass eben auch Andi Iffis Stiefel putzt. Und der kleine Nico bleibt nämlich die 3 Wochen auf dem Eckerschen Hof mit Valerie und ihrem Boris. Und deswegen ist Iffi da auch so ein bisschen milde und zickt die Valerie dann nicht nochmal an. Also es hätte nur noch gefehlt, dass sie sich in den Arm nehmen. Es war ganz, ganz süß, die Szene.
In der Praxis unten bei Dr. Dressler ist es jetzt tatsächlich so weit, dass Dr. Dressler da gerade mit Bertha Griese spricht, ne, und so sagt, so, Frau Griese, Sie mit Ihrem hier wunderbaren Charme, Sie rufen mal alle Patienten jetzt an und sagen, der gute alte Doc ist nicht mehr da für heute. Wir machen jetzt hier zu und das kriegen wir schon alles hin und es wird jetzt erstmal geschlossen. Ne? Also das ist irgendwie so, ja, muss jetzt so sein. Frau Griese, ich bin mal weg. Und tschüss und Sie rufen die mal alle an.
Ja, also seine Tagespläne sorgen da ein bisschen für Aufruhr. Und ich habe gedacht, wäre das heutzutage, wäre diese Praxis voll mit Menschen. Denn heutzutage kannst du ja nirgendwo zum Arzt gehen und es ist nicht voll. Und dass da dann nur so ein paar Leute erst saßen im Wartezimmer, war doch recht ungewöhnlich. Und wir reden ja hier auch immer noch von den Anfängen des Internets. Ja, anscheinend war die Praxis Dressler noch nicht digitalisiert. Das heißt, also Frau Griese konnte da auch noch nicht alle per E-Mail erreichen, sondern musste durch die Karteikarten gehen, die Leute anrufen. Auch das Faxen ist ja in dieser Folge auch nochmal Großthema. Also wir sind, die Lindenstraße war noch nicht so im E-Mail-Zeitalter angekommen. Das ist mir wieder klar geworden. Da wird alles noch sehr analog gelöst.
Naja, die Einzige, die hier einen Fax hat, ist Helga Beimer im Reisebüro. Da kommt jetzt Else mit so einem Schwung Reiseprospekten, knallt die auf den Tisch und sagt, da wäre nichts dabei. Sie möchte gerne einen richtig schönen Bauernhof in den Bergen. Und daraufhin empfiehlt Helga ihr so kurz beim Rausgehen, als Else schon wieder geht, wenn ich das richtig verstanden habe, den Schweinezüchterverband, oder?
Ja, sehr frech. Ich dachte auch, okay. Aber Else versteht das anscheinend gar nicht so und sagt, ja, weiß sie Bescheid und geht. Und ich habe ja jetzt noch mal ein paar Folgen weitergeguckt. Das ist nämlich eben so ganz interessant. Also Eilge hat eben ihren Konflikt, weil Erich ja in Irland ist. Der hat dieses halbe Hotel gekauft und der hätte schon längst zurück sein sollen. Und irgendwie erreicht sie ihn nicht. Er ist mit seinem Busenfreund W. Snyder irgendwie angeln, anstatt irgendwie schon am Flughafen zu sein. Und ja, Helga Beimer ist ein bisschen frustriert, die ist überfordert. Sie sagt, diese Woche alleine, das hat sie irgendwie alles nicht gut gepackt. Sie versucht, ihn zu erreichen und sie ist dann am Telefon mit Pat und versucht eben Pat auch zu erklären, dass deren Fax in Irland nicht funktioniert. Marie-Louises, also Helgas Fax ist super, das Fax in Irland geht nicht, sie versucht da was hinzufaxen, keiner will ihr helfen. Und in dem Moment kommt eine bezaubernd junge, wunderschöne Irene Fischer ins Reisebüro, Anna Ziegler. Und ich erinnere mich so gut an diese T-Shirts. Die ist ja für dieses Verkehrsbegehren. Es geht um eine Verkehrsberuhigung der Lindenstraße. Und da haben die so Special T-Shirts sich drucken lassen. Und wirklich, also Anna Ziegler, Irene Fischer ist die einzige Frau der Welt, die in diesen hässlichen T-Shirts bezaubernd aussieht, weil ihr ganzes Wesen bezaubernd und wunderschön ist. Denn sie sitzt so eine ganze Zeit lang Helga Beimer gegenüber und hört einfach zu, wie frustriert Helga am Telefon ist. Und allein diese Kameraeinstellung die ganze Zeit auf Irene ist so herrlich. Man will gar nicht aufhören, sie anzugucken. Es war wunderschön.
Ja, aber ich finde, also Helga ist ja so ein bisschen überpanisch, oder? Also ich so, ja, und ich meine, ja, gut, drüber, könnte total. Es sein, denn wir wissen ja, W. Snyder ist ja eigentlich eine Frau und das ist das Verhältnis von Erich Schiller, ne? Das erfahren wir ja später auch noch. Ja, das weiß sie nicht.
Das weiß sie halt zu
aber
dem
sie tut schon so, als wüsste sie es. Ja, auf alle Fälle ist sie, ja, sie ist da sehr, sehr irgendwie, ich glaube, sie ist auch so ein bisschen überfordert mit dem Reisebüro, jetzt so ganz alleine. Ne? Wahrscheinlich hat sie jetzt, merkt sie auch plötzlich, dass sie eben dann so auf so dumme Dinge kommt, wie Else einen Schweinezüchterverband zu empfehlen. Das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an der Überlastung, die sie im Moment hat. Und sie sagt dann auch noch zu Pat, ihr müsst unbedingt dafür sorgen, dass euer Fax telefoniert. Und es gibt so eine kleine Dialogstatt. Ich habe Fax gesagt. Was? Wahrscheinlich hat Pat Fuck verstanden. Und ja,
ja, wahrscheinlich.
Da sah ich Pat am anderen Ende der Leitung, dass sie Fuck versteht. Ein Fax. Ja. Und Anna will, und das, also das ist Verhältnis hier ist ja auch ganz gut zwischen Anna und Helga. Diese gehen ja auch ganz gut, so dass sehr.
Es war sehr, sehr angenehm damals. Also wir wissen, das geht ja auf und ab in den nächsten Jahrzehnten, aber da war das wirklich relaxed und locker und man hat Verständnis füreinander. Und Anna hängt dann eben das Plakat auf für dieses Verkehrsbegehren. Das ist dann am Wochenende darauf, machen sie eine Veranstaltung in der Lindenstraße und man hat Verständnis füreinander. Und ich sage ja immer, wenn es Helga Beimer gut geht, geht es uns allen gut. Und deswegen war es mir angenehm auf der Seele, dass sie sich da nicht angezickt haben, sondern dass sie in Anna da auch ein bisschen Verständnis gefunden haben.
Auch Benny, und was hätte Benny bei dieser Aktion? Benny hätte doch hier auch sicherlich mitgemacht, sagt Anna dann, und das wäre da auch schön. Und dann sagt ja dann auch Helga, ja, das stimmt. Und und dann möchte sie auch so ein T-Shirt haben, unbedingt, wenn es mich nicht zur Tonne macht. Das zum Thema T-Shirt.
Das ist das, was ich meinte. Niemand außer Anna Ziegler sieht gut aus in diesem T-Shirt. Also außer Egon Kling. Aber dafür müsst ihr eben die Folge danach angucken. Dann seht ihr Egon Kling in dem T-Shirt.
Ja, auf einmal sehen wir Sonja Bisirski in der Küche sitzen.
Ja, jetzt geht's los.
Jetzt beginnt es einfach so rein, legt einen Briefumschlag auf den Tisch und sagt, das ist die zweite Rate. Und siehst du, was ich hier mache? Ja, du guckst, ist es okay? Ja, mach weiter, ist okay. Und ist wieder weg.
Ja, das war so schräg, weil wenn man eben nicht drinsteckt in der Geschichte, wenn man den Plot vorher nicht gesehen hat, so wie ich heute, dann war das erstmal so, Moment, okay, also es ist immer noch Vormittag, sie zieht sich da schon allein, die Sonja, Tanja kommt rein, legt Geld hin in einem Umschlag, ist völlig klar, dass da Bargeld drin ist, wofür, und Tanja schwört wieder ab und selbst Sonja wundert sich und sagt, hey, juck dich gar nicht, du bekommst auch noch auf den Trichter, wirst sehen, nee. Denn Tanja ist schon in einem ganz anderen Film im Grunde. Die hat nämlich ihren Tag schon durchgeplant und davon ahnt Sonja in diesem Moment auch noch nichts. Und wir eben auch nicht.
Sonja greift jetzt zum Telefon und spricht mit einem Menschen, der fragt, ob jetzt die zweite Rate dann eben heute fällig wäre. Und wir hören ein bisschen aus dem Gespräch heraus, dass das irgendwie jetzt der Killer ist, ne?
Also mir war noch nicht klar in dem Telefonat, dass es hier um einen Auftragsmord geht, sondern ich habe gedacht, es geht um ein Drogengeschäft. Also ich habe wirklich noch nicht verstanden, worum es geht. Umso mehr war da die Fallhöhe für mich später. Denn dieser Mann taucht ja dann auch in der Praxis auf und spricht mit Bertha und sucht nach Ludwig.
Und woher kam jetzt dieser Regieeinfall, als er aus der Telefonzelle nach dem Gespräch mit Sonja rausgeht und fast daneben in diesen Hundehaufen mit der Scheiße treten soll? Meinst du, das stand im Drehbuch?
Also ich glaube nicht, dass er versehentlich in Hundescheiße getreten ist. Also wir hatten ja keine freilaufenden Hunde bei uns am Set.
Aber es soll uns wahrscheinlich Es soll uns wahrscheinlich symbolisieren, dass wäre er reingetreten, er mehr Glück gehabt hätte, als er jetzt hat, wenn er in die Praxis kommt. Denn er kommt in diese Praxis rein, wo Bertha vorher noch mal so ein bisschen abhakt irgendwie, ne, wen sie alles anrufen muss oder wen sie schon alles angerufen hat und so. Und dann kommt er rein und möchte zu Dr. Dressler, hat einen Termin heute und sie sagt, nee, heute ist geschlossen. Und da war ich ehrlich gesagt irgendwie raus und konsterniert. Weißt du warum?
Warum?
Hatte der wirklich vor, Dr. Dressler, während das Wartezimmer voll ist, in der Praxis zu erschießen?
Ja, offensichtlich. Ja. Also wir wissen ja nicht, wie er ihn um die Ecke
bringen wollte. Aber was ist das für ein Plan?
Aber offensichtlich war das der Plan, dass er ihn aufsucht zum Termin in der Praxis und ihn dort erwürgt, erschlägt, vergiftet. Ich weiß es nicht. Also ich war sowieso total schockiert von diesem. Eine Pistole auch noch. Okay.
Ja, aber weißt du, das, also bei all dem, was wir so an Krimis schon gesehen haben oder so, also Auftragsmörder gehen vielleicht mit Handschuhen in die Wohnung, aber das Auftragskiller durch ein vollbesetztes Wartezimmer gehen, eventuell sich auch noch da hinsetzen müssen, um einen Augenblick zu warten. Das heißt, alle Leute in dem Wartezimmer können sich auch noch dieses Gesicht des Auftragskillers einprägen, dann von Bertha Griese ins Sprechzimmer rein gebeten wird, im Sprechzimmer dann Dr. Dressler erschießt. Man hört irgendwie im Wartezimmer nur einen Schuss und denkt, ach ja, der hat da gerade einen Pickel entfernt oder sowas. Also ich fand das so merkwürdig, diese Vorstellung, dass ein Auftragskiller, der möglichst ja nicht erkannt werden will, in eine volle Praxis geht, um einen Arzt zu erschießen. Und da war ich etwas verstimmt von der Geschichte.
Ja, also so richtig Sinn macht das nicht, da hast du völlig recht. Wir wissen ja aber auch nicht, wie er es genau getan hätte, denn es findet nicht statt. Und das ist aber, also es ist so ein bisschen Pulp Fiction-mäßig. Vielleicht wollte er wirklich einfach kaltblütig rein und ihnen da die Ohren wegschießen. Aber wie er da mit Bertha spricht, dann der potenzielle Killer, und sagt, ja wie, der ist jetzt weg und wann kommt er wieder? Und sie sagt, naja, es wurde größeres Gepäck erwähnt, rufen Sie doch einfach mal nächste Woche an und dann sehen wir weiter. Okay, er geht ab.
Ich melde mich.
Ja. Crazy. Aber so macht das natürlich auch Sinn. Und das habe ich eben bisher nie verstanden, dass Tanja dann eben auch eine Zeit lang weg ist aus der Lindenstraße. Und wir erfahren ja jetzt im Laufe der Szenen, wo.
Ja, erstmal fährt ja Iffi jetzt mit einem sehr schönen kleinen Wagen. Das war ja ein niedliches kleines Taxi, was der Andi da hatte. Ich musste sofort nachgucken, ein Citroën war das.
Das war doch eins der ersten Elektroautos.
Ja, ja, aber wieso wird der heute nicht mehr hergestellt? Der ist doch großartig, dieses Auto. Ich würde dieses Auto sofort kaufen.
Ja,
das,
ne?
Ist doch das so ein, ja, und der ist auch so hell und so klein, so ein kleiner Flitzer.
Ja, Iffi wird zum Flughafen gebracht, beziehungsweise nicht ganz hin von Andi. Er hat ihr gesagt, also bis ganz raus zum Franz Josef Strauß wird er nicht. Er muss schließlich noch Geld verdienen, aber irgendwie zum Busbahnhof will er sie bringen, damit sie dann den Flughafenbus erreicht. Und Iffi ist immer noch fröhlich und aufgedreht und sagt, Mensch, er soll mal die Daumen drücken, dass er da auch ein paar nette Leute kennenlernt, damit sie nicht immer alleine in den Pubs und in Discos sitzt. Und dann sagt Andi so, also Iffi, also London ist mehr als Pubs und Discos. Er hofft ja, dass sich Gedanken über ihre berufliche Zukunft macht, ob sie eben eine Ausbildung machen möchte. Naja, und Iffi will da gar nicht mit Gedanken hin und sagt immer, ja gut, aber ein bisschen relaxen habe ich doch jetzt auch verdient. Lass mich doch erstmal bitte gucken. Und wie wir wissen, hat Iffi dann ja im Laufe des Jahres irgendwann ihren Fahrradladen. Das ist ja dann das, was sie zuerst macht. Also keine Ausbildung, erstmal nicht.
Naja.
Und sie kellnert, im Café Bayer.
Und hier sieht sie ja dann im Hintergrund, ihr Blick fällt so nach hinten und da sieht sie ja auch dann hinten im Taxi, in dem gegenüberfahrenden Taxi, wie Dressler und Tanja anscheinend in einem sehr engagierten Gespräch da vertieft sind. Ne?
Und, ja, weil die sind ja auch auf dem Weg zum Flughafen, wie alle heute.
Ja,
also das ist ja später die fantastische Screwball-Comedy-Situation fast schon. Und da ich ja nicht wirklich kapiert hatte bis jetzt, dass Tanja mit diesem Mörder etwas zu tun hat, das hat sich mir noch gar nicht, also ne, da war ich irgendwie immer noch ratlos. Dann habe ich Ludwig so zugeschaut, wie er im Taxi sich ja immer noch wehrt gegen diese Überraschung. Und Tanja sagt, also bitte, du musst mir schon ein bisschen mehr erklären. Ich habe gedacht, morgen könnte ich die Praxis wieder aufmachen, dass wir nur heute kurz weg sind. Jetzt sagst du mir, es geht zum Flughafen, fliegen wir weg. Also fahren Sie mich zurück in die Lindenstraße. Und sie immer, nein, zum Flughafen, nein, in die Lindenstraße. Also es geht so ein bisschen hin und her. Aber letztendlich lässt Ludwig sich zum Glück darauf ein, von ihr entführt zu werden. Und es könnte so romantisch sein. Und das ist so das, was mir nachher so ein bisschen eben das Herz bricht, wenn Tanja mit der Wahrheit rauskommt, weil Ludwig später doch sehr, sehr glücklich ist über diese Überraschung, mit seiner jungen Braut wegzufliegen. Und ach, das fand ich dann schon richtig krass, was noch passiert.
Ja, und Sonja ist jetzt mit dieser Killerrate 2, nenne ich das jetzt mal, also mit diesem Briefumschlag, am verabredeten Gate mit dem Killer, um ihm die zweite Rate zu geben.
Eben auch am Flughafen, ja.
Und hat aber überhaupt keine Ahnung, ob jetzt wie war, wie, wo, was passiert ist. Denn sie fragt ja auch, und was ist passiert? Liegt der jetzt tot in seiner Praxis? Weißt du? Und dann frage ich mich auch, ach so, da ist ja noch eine Leiche. Also ich sage mal, das ist jetzt von der kriminologischen Seite her alles so ein bisschen Hausmannskost à la Lindenstraße, würde ich mal sagen. Also mit so Krimiplots haben wir es nicht so richtig hier. Jetzt nimmt er einfach das Geld. Sie hat ja auch gar keine Handhabe. Sie gibt ihm das Geld, weil sie denkt, Dressler ist tot. Der sagt, nee, hat nicht geklappt. Es war geschlossen. Was war geschlossen? Und so weiter. Nimmt auch noch das Geld, steigt ins Flugzeug und war nie wieder gesehen. Und sie ist noch total sauer. Und während sie ihm, sag mal, Stinkefinger hinterher zeigt, tauchst du plötzlich fröhlich, lustig, klein Iffi im Hintergrund
wieder
auf.
Mit so einem kleinen Iffi strahlenden Blick, den wir kennen, Richtung, wie sagt man, diesem Board da
am
Flughafen, wo die Abflüge stehen, ja genau, Anzeigetafel heißt das, genau, und da steht auch London Heathrow, steht drauf, und Iffi sagt, warte London, ich komme, also das war wirklich die Becky, die auch aus der Iffi da sprach, wahrscheinlich wäre ich selber da gerne in den Flieger gesprungen. Und einfach wieder nach London.
Und dann kommen auch schon Dressler und Tanja auf dem Flughafen. Also da ist wahnsinnig was los auf diesem Flughafen. Da musst du ja mindestens also sehr viel gedreht haben. Das kommen die auch noch auf dem Flughafen. Die haben noch
ja, und hattest du nicht Angst, dass sie in Sonja reinlaufen? Also ich hatte richtig Schiss, dass Sonja jetzt alles kaputt macht und in die reinläuft und die nicht dazu kommen, abzuhauen. Also ich war sehr erleichtert, dass sie da nur jemanden anrempelt, noch beschimpft wird. Sonja dreht sich nochmal um. Aber Tanja und Ludwig fahren wirklich praktisch an ihr vorbei und wollen noch was trinken, weil der Flug noch gar nicht auf der Anzeigetafel steht. Also der Moment war für mich sehr spannend und ich war sehr erleichtert, dass Sonja sie nicht erwischt hat.
Mhm. Okay, dann war für dich ein bisschen was spannend. Das ist schön, dass du so schnell zu begeistern bist bei solchen Krimihandlungen.
Da bin ich.
Da brauchen nur zwei Leute auf einem Flughafen zu sein. Und du bist schon ganz aufgeregt. Nein,
ist so.
Also, ist so, ja. Aber ich fand dann irgendwie, dass die dann auch noch aneinander vorbeilaufen. Und ich fand dann irgendwie auch so, also der Dialog auch an der Stelle. Wir haben noch etwas Zeit, wir können noch was trinken. Und dann sagt Tanja auch den Satz zu Ludwig, da hinten gibt es bestimmt Saft. Ich bin nicht so begeistert, wie du merkst, von dieser Folge. Ich finde es manchmal ein bisschen hölzern und auch ein bisschen unemotional. Ich meine, bei Tanja, sie hat wahnsinnigen Stress. Sie hat ja, also Stress müsste ja eigentlich Tanja haben in dieser ganzen Folge. Und die Stress hat, das ist Helga Weimer. Und bei Tanja habe ich so das Gefühl, als ob sie jeden dritten Tag bringt sie jemand, der von einem Killer bedroht wird, den sie bezahlt, auch dann irgendwie zum Flughafen.
Wir haben ja schon mal über Tanja gesprochen und Tanja war damals als Rolle einfach auch ein bisschen abgebrüht. Ich meine, du musst ja schon kaltherzige Bitch sein, den Mord an deinem Ehemann zu planen mit deiner Freundin, aber dann eben auch die Komplizin zu hintergehen und diesen Plan zu machen, wir hauen ab. Ich glaube, dafür brauchst du Nerven wie Stahl und die hat Tanja einfach. Sie hat schon viel Dinge gemacht in ihrer Lindenstraßenlaufbahn, die starke Nerven erfordern. Und ich glaube, deswegen zieht sie da auch so durch und ist eben nicht der Typ, der dann zusammenbricht und lauter Angst hat. Nee, sie hat schon Angst vor Sonja. Sie hat aber auch eine Entscheidung getroffen und diese ist jetzt, Ludwig zu retten und eben nicht ans Messer zu liefern. Und deswegen ist sie da eben weniger aufgeregt als eine Helga Beimer, die eigentlich nur die Sorge hat, wo ist mein Mann und warum kann ich keinen Fax schicken?
Na schön. Ich war jetzt nur froh, dass wir dann nicht noch sehen, wie Tanja und Ludwig zusammen Saft trinken.
Hätte mich aber nicht überrascht.
Hätte mich nicht.
Das Maracuja-Saft-Insert
hätte mich
gehabt.
So, jetzt auf der. Die Szene, die jetzt kommt, mit diesen beiden Männern. Ne? Also, was man jetzt erlebt: Hans und Andi. Ja. Hans Beimer und Andi Zenker. Also, das ist ja so ein richtiges Männergespräch. Weißt du, auf der Mensch, haben Sie noch Zeit? Und ich bin dies. Gehen wir noch ein Trinken? Ja, nicht nur ein. Also, das ist so, ne? Also, wir gehen jetzt mal ab ins Akropolis und dann wird's schon schön und es ist wunderbar. Und Sie brauchen ja auch noch 3000 Unterschriften jetzt für Ihr Bürgerbegehren hier gegen den Autoverkehr. Und so, das müssen wir doch zusammenkriegen. Also da ist so richtig, doch, ne? Also man hat so das Gefühl,
die singen sich gleich. Aber die ganze Zeit.
Ja, ja.
Das finde ich ganz niedlich. Ne? Es wird sich trotzdem gesiezt und dieser Satz, den Andi dann sagt, hätten Sie nicht auch Lust auf ein Bier? Und dann sagt Hans, ja, so ziemlich, ja.
Ja.
Also man kommt vom Feierabend nach Hause, war noch gar nicht im Haus, aber geht erstmal in die Kneipe ein Bier trinken.
Also dieses Gespräch dann auch, was die da beiden führen, das holpert so darin, dass er dann plötzlich auf Gabi kommt und Sega und all diese ganzen Sachen. Also da wird ziemlich viel so abgehandelt, finde ich.
Ja, aber das Irre ist ja, dass ja Hans ihn in diesem Gespräch die ganze Zeit, also nicht beleidigt, aber so verletzt, ne, die ganze Zeit Dinge sagt, die ihn verletzen könnte. Das ist Dinge, und dann immer, ach, Entschuldigung. Und dann sagt er wieder was, ach, Entschuldigung. Und er so, nein, hören Sie auf, sich zu entschuldigen. Aber bis zum Schluss, und er sagt ja dann auch, ja, ist ja sowieso ein Wunder, dass Gabi da mit Segas, ist das vielleicht was Sexuelles? Entschuldigung, ach nein, soll ich ja nicht sagen. Also der Look ist schon verdammt gut gemacht.
Ja, aber jetzt sind wir schon im Flugzeug mit Tanja und Ludwig und das ist ein richtiges Flugzeug. Ich glaube, das fliegt auch richtig.
Wow.
Und im Vordergrund, ist dir das aufgefallen, wer im Vordergrund dieses Bildes sitzt?
Ja, daneben, das ist seine Frau, also Ludwig Haas Ehefrau.
Ja, Marianne.
Ich habe die gleich erkannt. Ich dachte so, hä, Moment, das ist doch seine Frau. Also ganz süß, die Ehefrau von Ludwig Haas. Sitzt neben und Tanja und Ludwig Dressler.
Ja. Genau, damit sie gar nicht in die Verlegenheit kommt, in die Kamera zu gucken oder so, liest sie die ganze Zeit. Am Anfang habe ich erst gedacht, sie schläft, weil sie die Augenlider sind so runter. Aber so, sie liest dann praktisch in dieser Zeitschrift, die sie da vor sich hat. Und Marianne ist total, ich habe die immer so gerne gemocht.
Ja, ich auch.
Wir haben uns immer so gefreut, wenn man die gesehen hat. Ne?
Ja, ganz
toll. Wenn sie uns hört oder wenn jemand weiß, was Marianne heute macht. Liebe Grüße. Grüße gehen raus, wie man es schön im Podcast
auch an die Töchter auch.
Ja, auf dem Weg nach Rhodos. Und Ludwig ist jetzt ja auch dann so ganz glücklich, ne?
Also ja,
muss man sagen,
Gott,
der ist jetzt,
Herz,
ist so glücklich und das ist jetzt einfach, dass er sich jetzt so hat überrumpeln lassen und das und dass sie jetzt, also dass die Welt in München, die ist ihm egal, das kann Frau Griese alles klären mit dem Ersatz in der Praxis und so. Aber es ist doch schön, dass wir zwei jetzt mal Zeit miteinander haben. Ne? Also da bereiten wir die Fallhöhe gerade wieder vor. Hm? So, jetzt kommt die völlig, genervte beziehungsweise nervende Helga Beimer in die WG, ne? Zu Klaus und Philipp und Clelia und, Clelia halt, wie heißt
Dani.
Sie?
Dani.
Genau. Dani. So, und zwar mit so einem Einkaufskorb, was sie alles gekauft hat für Erich, weil sie ihn erwartet hat. Seine Spezialsalami, dann Krabbensalat, dann
Dillhappen.
Dill happen. Das tischt sie da jetzt alles auf und will das jetzt, ne, damit die jungen Leute mal was anderes essen, außer ihre Pasta-Gerichte.
Ja, also Helga hat da einfach auch überhaupt kein Gespür dafür, was die Generation Sohn interessiert und was nicht. Sie sucht da einfach irgendwie nach Halt und nach ein bisschen Support. Also ich finde, Klausi war halt auch damals in einem Alter, wo er wirklich auch sehr rüde mit ihr umgegangen ist. Also auch denen fehlt ja jegliche Empathie für die Mutter. Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, denen fehlt jede emotionale Intelligenz, auch mit der Situation umzugehen und sie ein bisschen aufzufangen und sagen, also gerade auch Dani als Frau hätte doch jetzt Helga da ein bisschen in den Arm nehmen können und sagen, ach Mensch, Frau Beimer, tut mir leid, dass Sie da jetzt so aufgeregt sind. Wissen Sie was, wir werden da schon Verwendung für kriegen. Wollen Sie eine Tasse Tee? Wenn nicht, kommen, gehen Sie nach Hause, legen Sie sich hin. Also es ist auch so unsympathisch geschrieben, dass die sie da mehr oder weniger ignorieren. Sie packt da aus, sie ist wie so ein leidendes Huhn, läuft sie da durch die Wohnung und sucht Zuspruch. Und dann wird sie richtig abgekanzelt eben von Klausi, indem man sagt, Mom, ehrlich,
ja, aber
du nervst, geh einfach.
Ja, aber Dani sagt ja dann auch, wissen Sie auch warum, Frau Beimer, weil Sie hier also mindestens zweimal am Tag aufkreuzen. Und ich meine, dann ist man doch auch irgendwann mal genervt, wenn die ja jeden zweimal am Tag kommt.
Ja, das kann also, ich ja nicht wissen. Ich sehe ja das nur einmal am Tag.
Na gut, wenn du meinst.
Und dann wieder, Sie das im Untertitel schreiben müssen.
Ja, jetzt sind wir wieder bei Andi und Hans und die reden jetzt über Carsten. Also wir sitzen da irgendwie, ich wusste gar nicht, dass ich auch in dieser Folge, dachte ich, wer ist der Mann mit dem karierten Sakko? Ja, wir feiern irgendwie das dritte Staatsexamen von Dr. Carsten Flöter oder Carsten Flöter. Ich weiß nicht, ob der den Doktor da schon hat. Ach nee, muss er erst noch kaufen, genau. Den hat er noch nicht. Also sitzen da hinten am Tisch mit Beate und Ursula, glaube ich, und feiern ein bisschen. Und dann, wie schnell das geht, dass die, ne, gestern haben wir ihn noch als jungen Mann gesehen und jetzt ist er schon Arzt und all sowas. Ja, so Männergespräche am Tresen. Andi ist ja auch ein bisschen enttäuscht, weil er Max jetzt kaum mehr sieht. Und ja, dann sagt Hans, aber Gabi hat doch eigentlich im Grunde genommen eine gute Seele und einen guten Kern, was Andi anscheinend auch ein bisschen bezweifelt im Moment. Ja. Und dann kommt der große Monolog von Helga Beimer. Zu Hause, keiner versteht sie, sie ist wütend, sie macht Spiegeleier. Und ich glaube, das ist die erste Folge, die wir heute besprechen, wo wir sehen, dass sie Spiegeleier macht. Die berühmten Spiegeleier, weil sie sich so einsam fühlt, so missverstanden, so alleine. Sie ist fix und fertig und dann hat sie auch noch das T-Shirt an, guckt in den Spiegel und sieht irgendwie, dass sie jetzt doch etwas nicht so schön aussieht, wie sie sich dachte, dass sie im T-Shirt aussieht. Ne?
Ja,
und jetzt kommt Rhodos.
Ja, und dieses Gefühl, also die sind wirklich auf Rhodos, es ist so ein Innenhof von einem Häuschen und wir können das ja so nachvollziehen, Klaus, wir waren ja schon an schönen Orten zusammen und getrennt und irgendwie doch zusammen und wissen, wie sich das anfühlt, wenn man an einem schönen Ort im Süden ankommt und man hat was zu trinken und sitzt noch draußen, es ist ein lauer Abend, also ich habe das so gespürt, wie Ludwig da sitzt und sich freut und jetzt wirklich glücklich ist, dass Tanja ihn da aus seinem Alltag gerissen hat und er ist so voller Vorfreude und es ist so schlimm, weil dann eben Tanja sagt, Ludwig, ich muss dir die Wahrheit sagen und er hört erstmal so gar nicht und sagt, ja hier, aber der Brunnen, ne, der hat auch seinen, was sagt er, seinen Fon, seinen Frön, weil der Brunnen seinen eigenen Sound hat, da sagt er so ein Wort, das habe ich nicht verstanden.
Ich auch nicht, aber der plätschert ja die ganze Zeit.
Genau, weil der Brunnen so plätschert, hat er sie akustisch nicht verstanden. Und dann wiederholt sie ihren Satz und schreit fast raus, ne, Sonja und ich wollten dich umbringen. So, what? Und dann erzählt sie ihm, dass sie ihn eben in Sicherheit bringen musste, weil sie diesen Plan hatten, ihn umzubringen.
Und dass sie sich nicht von Sonja getrennt hat, sondern dass sie die ganze Zeit mit ihr zusammen war. Mhm. Ich glaube, das ist noch viel schlimmer, als wir wollten dich umbringen. Ne?
Na, ich weiß nicht. Ja. Ich finde das mit dem Umbringen ein bisschen schlimmer als dem Betrug. Ja, es ist auf jeden Fall, es ist der Hammer. Also ich war absolut entsetzt und so bei Ludwig. Und es tat mir so leid, denn es hat er sich gerade so gefreut.
Aber ne, wir haben ja letzte Woche gesagt, Ehrlichkeit ist wichtig. Und auch wenn man so einen ganz grauenhaften Plan hatte, fand ich es richtig, dass sie es ihm dann gesagt hat. Und sie bietet dann auch an, er könnte sie wegschicken. Sie hat nur seine Sachen ausgepackt. Aber sie wird bleiben. Und ich kann euch nur sagen, es lohnt sich, da auch weiter zu gucken, die nächste Folge zu schauen, wie ja so die Energie zwischen den beiden ist auf der Insel. Denn Tanja sagt, sie will bei ihm bleiben, dass sie Sonja nie wiedersehen möchte, dass sie da ihre Entscheidung getroffen hat. Und wir wissen natürlich, da schon wird der Plan entstanden sein, in Ludwigs Kopf dementsprechend Sonja um die Ecke zu bringen, was ihnen ja dann auch gelingt mit der zu hohen Dosis. Und ich fand das ja immer ganz schlimm, aber jetzt kann ich natürlich verstehen, warum er das getan hat. Also auf einmal macht alles Sinn. Es tut mir leid, dass ich Herrn Dressler Unrecht tat. Ich habe von dieser Vorgeschichte nichts geahnt und dementsprechend muss ich sagen, okay, jetzt wird zumindest klarer, warum er das. Ich habe immer gedacht, er hatte das nur aus reiner Eifersucht gemacht und deswegen fand ich das so schlimm. Aber da er wusste, dass sie ihn umbringen wollte und hinter dem Rücken, ja, macht es ein bisschen mehr Sinn, sagen wir mal so. Das Motiv wird klarer.
Ich glaube ja, so ein bisschen glaube ich ja, dass die Geschichte mit Sonja so war, dass man sagte, ah, das machen wir vielleicht ein Jahr oder anderthalb oder so. Und dann müssen wir finden, dass sie dann durch eine Überdosis, kann man ja bei einer Drogenabhängigen stirbt halt über durch eine Überdosis. Und das wäre ja gut, wenn Dr. Dressler aus Eifersucht gegenüber Tanja oder damit Tanja eh nicht verlässt, ihr eine Überdosis gibt. Aber dann wäre das so zu hart und zu gemein und
Ja,
dann
aber ich habe immer
wäre diese
gedacht, es war
Figur
so.
Dr. Dressler auch viel zu
Ja,
sehr beschädigt. Ja, dann wäre,
genau.
nee,
Aber ich
dann
dachte,
wäre,
es
also
ist
man kann
so,
die,
ja.
man hätte diese, ja, aber man hätte diese Figur nicht so beschädigen können und deswegen hat man gesagt, ah, die planen vorher was und dann, ne, hat der
Ja,
Zuschauer,
dann
so wie
passt
du
das
jetzt,
wieder.
Verständnis für ihn, dass er das macht. Ja,
Ja, gut,
ist nicht schön,
Verständnis
aber man kann es
ist jetzt,
verstehen.
ja, genau. Nein, aber du weißt ja, wir haben doch
Ja.
schon über diese Folge gesprochen, als auch Cosima und
Ja,
Felix das
ja.
rausfinden und Dressler hat die Sonja umgebracht und da bin ich
Ja.
ja auch noch davon ausgegangen, dass das wirklich nur aus Eifersucht passiert ist. Und deswegen, das war für mich heute schon wirklich ein Eye-Opener, diese ganze Story, weil ich die überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und ja, finde ich heftig, heftig. Krimi. Drama.
Rebecca, ich habe eine Überraschung für dich.
Wirklich?
Ja, in der nächsten Woche werden wir nämlich über eine Folge reden, wo noch jemand versucht, jemanden in der Lindenstraße umzubringen.
Nein, wer?
Ja, und zwar in der Folge 397, Jahre davor.
Hm.
Jahre davor, sage ich
Ja,
nur.
fast 300 Folgen davor.
Und diese Folge heißt auch Tea for Two.
Oh, okay. Tsiankali, lass mich raten.
Staffel 8, Episode 33 bei ARD Plus, ihr Lieben. Schaut sie euch an. Einige haben jetzt gerade gefragt, wann immer denn die Folge zu sehen ist, über die wir sprechen. Also, der Podcast erscheint jeden Donnerstag um 1 Uhr nachts, manchmal so um 1:30, 2 ungefähr. Und zeitgleich zum Podcast erscheint auch die Folge immer auf dem YouTube-Kanal von ARD Plus. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Nächster großer Termin ist der 2. Oktober 2026. Den dürft ihr euch schon mal ganz dick in euren Kalender eintragen. Da machen wir, die Rebecca und ich, und auch hoffen wir mit lieben Gästen aus Köln von unseren Kolleginnen und Kollegen einen Live-Podcast wieder in Köln im Bürgerhaus Stollwerk. Da sehen wir uns dann am Freitag, den 2. Oktober, also der Tag vom 3. Oktober, dem Nationalfeiertag sozusagen. Am 2. Oktober 2026 um 20 Uhr im Bürgerhaus Stollwerk in Köln, mitten in der Kölner Südstadt.
Ja, herrlich. Also es sind noch 8 Monate hin und viele, viele Folgen, die wir bis dahin noch aufnehmen. Also keine Sorge, wir verschwinden jetzt nicht bis dahin. Aber ich freue mich auf unsere nächste Folge. Und nicht vergessen, ihr könnt, wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid und noch nicht alle DVDs zu Hause habt und noch nicht die Lindenstraße wieder regelmäßig guckt, ihr könnt auch durch einen Rabatt bei uns in den Shownotes zu einem ARD Plus Abonnement kommen. Lest euch das doch nochmal durch auf unserer Webseite lindenstraße.com oder in unseren Shownotes. Da kriegt ihr nochmal einen Hinweis darauf. Denn wir sind ARD Plus sehr dankbar, dass die uns so supporten mit der jeweils aktuellen Folge umsonst auf dem YouTube-Kanal. Aber wenn ihr eben ein ARD Plus Abo haben wollt, um die Lindenstraße immer zu sehen, jede Folge, wann immer ihr wollt, dann könnt ihr das über uns eben auch mit einem kleinen Vorteil.
Und wenn ihr Karten kaufen wollt für das Theater im Bürgerhaus Stollwerk, wir sagen euch Bescheid, wann der Kartenvorverkauf beginnt. Das wird wahrscheinlich jetzt Anfang Februar sein. Das war sie wieder, eure Linsenstraße mit Rebecca Simonait-Barum
und mit Klaus Winzer.
Die Titelmusik sprach und komponierte Stefan Runge.
Die Titelgrafik stammt von Markus Giesin.
Und das Ganze ist wie immer eine
Hauptsache-Laut-Produktion.
Yeah! Ich war schneller.
Ein bisschen, ich fand es sehr schön.
Okay, ihr Lieben, bis dann.
Bis bald.
Schöne Woche. Tschüss.
Zu diesem Ort in der Lindenstraße, was ist hier alles geschehen? Alltag und Sonntag. Und manche Ekstase, das Leben mit euch war so schön.